Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Zuerst in die Romandie. Der Kanton Genf hat finanzielle Sorgen. Die Kantonsregierung hat diese Woche ein Sparprogramm angekündigt, wie man es seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen hat. Damals war der Kanton dramatisch verschuldet und man hat die Lage sehr spät erkannt. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, ob diese Sparbemühungen mit der internationalen Finanzkrise zusammenhängen.
Ja, es gibt bestimmt mehr als einen Grund und einer davon ist bestimmt, dass man die Lage, wie man sie vor 20 Jahren kannte, als der Kanton, Sie haben es gesagt, völlig überschuldet war, unbedingt vermeiden will. Das hatte ja damals zu einem regelrechten Trauma geführt. Bestimmt muss man auch die Symptome der europaweiten Krise nennen und der starke Franken. Einigen Unternehmen geht es nun weniger gut, ihr Umsatz schrumpft und somit auch die Steuern, die sie bezahlen. Und es ist ja auch anzunehmen, dass folgedessen das Durchschnittseinkommen Einzelpersonen stagnieren wird oder sogar leicht sinkt, was wiederum weniger Steuereinkommen für den Staat bedeutet. Im Weiteren war man bislang in Genf wahrscheinlich zu optimistisch. 2005 war das auf mittlere Frist gesetzte Ziel, die staatlichen Schulden zu senken, mit einer Weder-noch-Politik, wie man sie in Genf nennt, konkret weder Steuern erhöhen noch auf Dienstleistungen verzichten. Das heißt, man zählte rein auf eine dauerhafte, rosige Konjunktur, wobei man ja auch noch vor 2 Jahren Steuersenkungen vorgenommen hat, die heute schlicht und einfach nicht mehr tragbar sind.
Aber im Moment noch eigentlich präventives Sparen.
Ja, es sieht so aus. Der Regierungsrat hat nun einen Plan auf 4 Jahren erarbeitet mit 2 konkreten Achsen. Erstens soll das Steuerschild für mindestens 2 Jahre annulliert werden. Das Steuerschild in Genf sieht ja vor, dass die globale Steuerrechnung der Einwohner maximal 60% ihres Einkommens beträgt, was natürlich vor allem für sehr gut verdienende Leute und für Steuerzahler mit großem Vermögen von Vorteil war. Im Weiteren will man auch allgemeine Steuern leicht erhöhen, was zum Beispiel die Immobilien betrifft, auch Kunstkollektionen, die künftig als Vermögen gelten werden. Dann werden auch die Parkplatzgebühren im ganzen Kanton erhöht und man wird größere Abzahlungen von Infrastrukturen wie dem Flughafen, der in öffentlichem Besitz ist, zum Zweiten will man sparen, indem man den Kantonsangestellten die Löhne nicht mehr erhöht und dass man sogar darauf verzichtet, diese Löhne der Teuerung anzupassen. Es sind schon, Sie haben es gesagt, präventive Maßnahmen, aber zugleich will der Kanton Genf investitionsfähig bleiben. Man hat ja in Genf Großes vor allem was die Transportmittel betrifft, die öffentlichen Transportmittel. Und präventiv, aber auch nötig, sagt die Regierung.
Das heißt eigentlich konkret mehr Steuern, mehr Abgaben und dazu noch sparen. Und eigentlich ist das alles nie so richtig populär. Wie wird jetzt reagiert?
Ja, wo man auch hinschaut, politisch niemand ist gerade begeistert. Natürlich im Gegenteil. Die Beamtengewerkschaften und die linken Parteien werfen dem Kanton vor, er wolle auf ihrem Rücken sparen, wobei er gleichzeitig weiterhin in den kommenden Jahren 900 Millionen in Mobilität, Bildung und Gesundheit investieren will. Die Bürgerlichen beklagen sich, die hohen Einkommen werden an die Kasse gebeten, wobei keineswegs wirklich Sparmaßnahmen mit Griff geplant sind, die die Dienstleistungen des Kantons betreffen. Wie man sieht, wird es extrem schwierig, einen Konsens zu finden.
Und was passiert denn nun, wenn man diesen politischen Konsens eben nicht findet?
Ja, dann endet das Ganze vor dem Volk. Und wie es das Genfer Gesetz vorsieht, wird das Volk nicht bloß die Möglichkeit haben, den Sparplan nun anzunehmen oder abzulehnen, sondern es wird wählen müssen. Die Wähler werden wählen müssen zwischen Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen. Und falls es soweit kommt, wird es sicher eine sehr hart umstrittene Kampagne geben, weil die Regierung will die Finanzen sowieso sanieren, sie will die Schulden sowieso abbauen und dann wird das Volk wählen müssen zwischen 2 Schmerzmitteln.
Wechseln wir das Thema, Ron Hochuli. In der Westschweiz gibt es mehrere internationale Schulen, zum Teil mit sehr langer Tradition, die dank den vielen Expats in dieser Region auch florieren. Und die Nachfrage, die ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Wie kommt denn das?
Ja, das ist natürlich mit den immer zahlreicheren Expats verbunden, die in Genf leben. Es ist ja auch so, dass sich immer mehr internationale Firmen und Organisationen in Genf niederlassen. Aber nur mit dieser Kundschaft hat das nicht zu tun. In den letzten 2-3 Jahren gibt es auch immer mehr Schweizer Familien, natürlich eher gutverdienende, die ihre Sprösslinge in diese schon ziemlich teuren Schulen schicken, damit sie Englisch lernen und in einem internationalen Kontext aufwachsen.
Aber ist das nicht auch als Zeichen des Misstrauens gegenüber den öffentlichen Schulen zu werten?
Vielleicht bei den allerwenigsten, doch die Genfer Schulen haben keinen schlechten Ruf und dies auch bei den Experts nicht, denn die Tendenz geht in beide Richtungen. Es gibt auch immer mehr Eltern, die für ausländische Konzerne in Genf sind für 2, 3, 4, 5 Jahre oder bei internationalen Organisationen arbeiten, die ihre Kinder in öffentliche Schulen schicken, in Genfer Schulen, zum einen aus finanziellen Gründen, weil die Zeiten vorbei sind, wo die meisten großen Unternehmen die Kosten der Schulen für die Experts übernahmen. Aber es spielt auch noch ein weiterer Faktor. Die Experts wollen, dass ihre Kinder Französisch lernen, mehr und mehr, und dass sie sich integrieren in der Schweiz. Und hier kreuzen sich die Motivationen der Genfer und Ausländer. Alle wollen, dass ihre Kinder mindestens zweisprachig aufwachsen.
Und was bedeutet das nun für die Schulen? Inwiefern müssen jetzt die sich an diese diversifizierte Kundschaft anpassen?
Ja, die Wartelisten bei den internationalen Schulen sind unendlich lang, sowohl in Genf wie auch in Lausanne. Man muss sich das einmal vorstellen. Bei der École internationale de Genève, die weltweit größte internationale Schule, wo 125 Nationalitäten repräsentiert sind, saßen im Jahr 2007 noch 3.000 Schüler auf der Bank. Heute sind es 4.300, ein Drittel mehr. Und kleineren englischsprachigen Schulen und Instituten geht es ähnlich. Sie empfingen bis vor 5 Jahren vielleicht eine Handvoll Schweizer Schüler. Heute sind es bis zu 40% aller Schüler, die aus der Schweiz oder aus dem benachbarten Frankreich kommen. Und klar, da will man sich schon ausdehnen. Man braucht neue Infrastrukturen, man muss sich vergrößern. Die öffentlichen Schulen haben das Problem weniger. Bei ihnen gleicht es sich aus zwischen ausländischen Schülern, die sie nun empfangen, und Schweizer Schüler, die nun eher an Privatschulen gehen. Und die öffentlichen Schulen haben ja auch keine Wahl. Wer auch immer an die Tür klopft, muss empfangen werden.
Darum heißen diese auch öffentliche Schulen. Kommen wir zum Schluss noch auf ein kulturelles Thema zu sprechen, Ron Hochuli. Claude Gorita ist bestimmt einer der wichtigsten Filmregisseure in der Westschweiz, der auch vor allem international und in Frankreich schon seit Jahrzehnten anerkannt ist. Und in der Schweiz ist jetzt sozusagen fast das Jahr Gorita. 82-jährig ist er, wurde an den Filmtagen in Solothurn gewürdigt und hat auch in Locarno einen goldenen Leoparden für sein Werk erhalten. Und in der Nationalen Cinemathek sowie am Westschweizer Fernsehen gibt es im Moment einen Haufen Rückblicke. Gibt es einen speziellen Grund, weshalb Gorita, den man vorher nicht so richtig beachtet hat, in der Westschweiz nun plötzlich derart geehrt wird?
Ja, offenbar merken viele Akteure der Filmszene fast gleichzeitig, dass sie den Westschweizer Filmemacher lange unterschätzt hatten, dass sie die Bedeutung, die seinem Werk im Ausland und vor allem in Frankreich geschenkt wurde, in der Schweiz nie richtig anerkannt wurde. Und sie fanden offenbar alle gleichzeitig, dass es nun höchste Zeit ist, dass man ihm die verdiente Ehre nun zuspricht.
Kommen wir mal noch schnell auf das Werk von Claude Gorita zu sprechen. Was zeichnet denn seine Filme aus?
Er gehörte in den 60er und 70er Jahren ganz klar der Nouvelle Vague an, wie auch sein Schweizer Zeitgenosse Alain Danner. Wie er es selbst sagt, wollte er immer auf Augenhöhe filmen. Es sei die Inszenierung und die Art und Weise, wie man seinen Figuren einen gewissen Freiraum lasse, die zähle bei einem Film. Jede Figur müsse seine eigene Sprache sprechen. Wenn er ein Gärtner filme, sagte er, er erwarte Gorita, dass er wie ein Gärtner spricht und nicht wie ein Philosoph. Er wolle seinen Figuren nicht seine Ideen übertragen, wie es andere Filmemacher der Nouvelle Vague tun. Falls es in seinen Filmen eine These gäbe, müsse diese These durch die Geschichte und die Inszenierung rüberkommen und nicht durch abstrakte Theorien. Und das hat bestimmt auch mit seiner Laufbahn zu tun. In seinen jungen Jahren arbeitete Gorita aus finanziellen Gründen fürs Fernsehen und drehte mehrere Dokumentarfilme. Und dies hat auch seine Spielfilme stark geprägt.
Man könnte also sagen, er hat eine beinahe natürliche Art, die Leute zu filmen. Das braucht auch entsprechendes Schauspieltalent. Mit wem hat er denn zusammengearbeitet?
Es klingt schon fast unglaublich, wenn man bedenkt, dass er Isabelle Huppert, Gérard Depardieu oder auch Nathalie Baye ihre ersten bedeutenden Rollen gab. Und die Romans finden es immer wieder komisch und auch lustig, wenn sie Depardieu in jungen Jahren sehen, in Filme von Goretta, wie er zum Beispiel in einem kleinen Dorf in der Romandie eine Bank überfällt. Und solche Szenen haben auch viele jüngere Filmemacher hier in der Romandie inspiriert.
Und inwiefern spürt man denn diesen Einfluss auf die heutige Generation?
Ja, momentan schreiben viele Kenner, man habe es ganz klar Goretta Danner oder auch Michel Sutter zu verdanken, dass die Westschweizer Filmszene heute so lebendig ist. Regisseure wie Lionel Bayer, Jean-Stéphane Bron und noch viele andere der jungen Generation seien ganz klar die geistigen Erben von Regisseuren wie Goretta. Und das sagt auch Lionel Bayer selbst, der ja einen Dokumentarfilm über Goretta gedreht hat. Als Bayer als kleiner Junge Depardieu sah, wie er in Obern, einem kleinen Wattländerdorf, durch die Straßen lief, wurde ihm bewusst, es ist möglich, in der Schweiz, sogar in seinem eigenen Dorf, Filme zu drehen. Man muss dafür nicht unbedingt in Paris oder Los Angeles sein. Doch Goretta selbst will noch nichts von Erben hören. Er sitzt zwar momentan im Rollstuhl, doch sagt er, wenn er sich erhole, wolle er nochmals einen Film drehen. Und das Drehbuch sei bereits vollendet.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Unser Rückblick auf die Woche im Tessin beginnt mit einem außergewöhnlichen Ereignis. Am Freitag wurde im Grossen Rat in Bellinzona ein Los gezogen, um zu wissen, ob Monika Duca-Wittmer oder Marco Romano für die CVP in den Nationalrat einziehen. Ich habe unseren Mitarbeiter im Tessin, Gerhard Lob, gefragt, wer denn nun nach Bern zieht.
Ja, es zieht Marco Romano für die CVP ein. Das Los hat für ihn entschieden und damit eben genau andersrum wie das elektronische Los vor einem guten Monat, das ja Monika Duca-Wittmer bestimmt hat.
Wie konnte es so weit kommen jetzt?
Ja, es ist eine wirklich verrückte Geschichte. Als nämlich am 23. Oktober die Nationalratswahlen waren, haben beide Kandidaten, also die erwähnten Monika Duca-Wittmer und Marco Romano, die gleiche Anzahl Stimmen bekommen, nämlich gut 23.000 Stimmen. Und das hat es wirklich noch nie gegeben bisher. Die Staatskanzlei hat dann an dem Sonntagabend damals diesen Entscheid per elektronisches Los, muss man sagen, herbeigeführt. Eine Art Logarithmus-Zufallsentscheid, wie man das auch schon bei kommunalen und kantonalen Wahlen gemacht hat. Aber erst zwei Tage später wurde dieser Entscheid öffentlich bekannt gegeben. Und das hat dazu geführt, dass einige Bürger dagegen wiederum rekurriert haben und das bis vor Bundesgericht. Und vor wenigen Tagen hat das Bundesgericht entschieden, die Wahl muss zwar nicht neu ausgezählt werden, aber dieser Losentscheid muss nochmal neu aufgerollt werden und zwar öffentlich und so wirklich vor den Augen von allen Leuten.
Und wie ging dieser neue Losentscheid nun vor sich?
Ja, es war wirklich skurril. Das Ganze fand im Saal des Großen Rates statt und die beiden Kandidaten, eigentlich die beiden Gewählten, muss man fast sagen, also Monika Duca-Wittmer und Marco Romano, saßen in der ersten Reihe neben dem Kantonalpräsidenten der CVP, Giovanni Gelmini. Vorne saßen drei Staatsräte an der Bank, daneben der Kanzler und dann noch eine Polizistin. Diese Polizistin nahm die beiden Namensschilder, die auf Zettel geschrieben waren, füllte sie in zwei Plastikbehälter und diese Plastikbehälter wiederum gingen in einen Sack, einen Stoffsack. Und dann schritt eben der Vizepräsident des Staatsrats, das ist Marco Boradori von der Lega, zum Entscheid. Er griff mit der Hand da rein, dann öffnete er diese Plastikbehälter, zog den Namen raus und las ihn vor, Marco Romano. Und damit war dann die Wahl erfolgt.
Nun ist also Marco Romano Nationalrat. Wie waren jetzt die Reaktionen auf diesen Entscheid? Man kann sich ja vorstellen, dass das nicht unumstritten war.
Nein, zuerst mal muss man sagen, dass ich war etwas verwundert, weil es war natürlich eine sehr, sehr heikle Situation und unschöne Situation. Niemand möchte mit diesem Los leben. Und als dann der Name gesagt wurde und man merkte, jetzt wird eigentlich die Entscheidung von vor einem Monat umgestülpt, applaudierten seine Anhänger im Saal. Das war irgendwie nicht sehr schön, weil man kann zwar froh sein von einer Seite, dass er gewählt wurde, aber es war natürlich eine schmerzhafte Entscheidung für Frau Monika Duka-Widmer, die ja eine langjährige politische Karriere hinter sich hat, muss man sagen, 16 Jahre im Großen Rat war und jetzt gehofft hat, in Bern diese politische Karriere fortführen zu können. Sie wird aber dies nicht mehr machen. Sie sagte mir danach auch, für sie ist die Politik nun erledigt, weil wenn es ein Weiterkommen gab, dann eben nur in Bern. Während Marco Romano ist ja ein junger Mann mit 28 Jahren. Er sagt, für mich beginnt jetzt eigentlich erst alles. Ganz glücklich war er natürlich auch nicht mit diesem Entscheid. Er wollte ja eigentlich, dass es eine Neuauszählung gab. Nur das Bundesgericht wollte dies eben nicht. Er hat gesagt, nur dieser Losentscheid soll erneuert werden. Und Marco Romano sagte mir, ich hätte lieber verloren mit einer Stimme weniger, als mit einem Losentscheid zu gewinnen. Also irgendwie sind alle nicht sehr glücklich damit, aber es musste wohl irgendwie sein.
Nun ist aber die Tessiner Deputation an den eidgenössischen Räten komplett, denn am vergangenen Wochenende fand auch der zweite Wahlgang für die Ständeratswahlen statt. Erinnern wir uns kurz an den Ausgang?
Ja, es waren Filippo Lombardi und Fabio Abate, die schließlich gewählt wurden. Bei Filippo Lombardi konnte man das erwarten. Er war schon im ersten Wahlgang vorne gelegen. Nun hat er aber dann im zweiten Wahlgang wirklich abgeräumt, kann man sagen, die Stimmen, 48.000 Stimmen, das war wirklich ein gewaltiges Ergebnis. Und der zweitplatzierte Fabio Abate für die FDP lag da wirklich schon weit, weit zurück mit ungefähr 15.000 Stimmen Unterschied. Und vor allem, er hatte nur ganz, ganz wenig Stimmenunterschied zum Drittplatzierten, nämlich Franco Cavalli von der SP, der ja sein Comeback versucht hatte. Da betrug die Differenz nur 768 Stimmen, auch das sehr wenig. Irgendwie scheint es dieses Jahr alles sehr knapp zu sein im Tessin. Also wie gesagt, bei den Nationalratswahlen hatten wir das. Ich erinnere kurz dran, Pelli, Fulvio Pelli, der FDP-Präsident, wurde ja auch nur mit 58 Stimmen Vorsprung gewählt. Also diese knappen Entscheide scheinen die eidgenössischen Wahlen aus Tessiner Sicht zumindest von 2011 zu charakterisieren.
Soweit also das offizielle Ergebnis oder besser die offiziellen Ergebnisse. Aber ein detaillierter Blick auf die Wahlergebnisse in den Regionen bringt dann doch Erstaunliches zutage.
So ist es. Denn am letzten Wochenende konnte man einen kolossalen Unterschied zwischen Sopra und Sottoceneri feststellen. Also der nördliche Teil, Bellinzona, Locarnese und dann der südliche Teil mit Lugano und Mendrisiotto. Insbesondere das Abschneiden des Kandidaten Abate von der FDP. Er hat eigentlich eine ganz gute Wahl im Sopra-Ceneri gemacht, während er im Sottoceneri sehr schlecht abschnitt. Und das lässt immer aufhorchen, dass gibt zu denken, denn gerade in Lugano zum Beispiel hat er nur den vierten Platz gemacht, hat schlechter abgeschnitten als Lombardi, schlechter als Cavalli, schlechter als der Lega-Kandidat Morisoli und das in Lugano, einer wirklichen Hochburg der FDP, muss man sagen, wo die FDP eigentlich über Jahrzehnte schalten und walten konnte, wie sie wollte. Das sind wirklich ganz, ganz einschneidende Veränderungen. Und es zeigt doch, wie schwer sich die FDP im Moment im Tessin tut, auch wenn sie jetzt ihren Ständeratssitz gerade noch mal knapp verteidigen konnte.
Die FDP hat sich knapp behauptet, das haben Sie gesagt. Doch nun sollen Konsequenzen gezogen werden in der Partei. Welche denn?
Ja, besser gesagt, jemand hat die Konsequenzen gezogen, und zwar der FDP-Kantonalpräsident Walter Giannora. Er hat nämlich diese Woche bekannt gegeben, er werde auf Mitte Dezember zurücktreten und er ist dann noch nicht mal 2 Jahre im Amt. Diese kurze Amtsdauer sagt meiner Meinung nach schon viel.
Und was lässt sich über ihn und seine Amtsdauer sagen?
Ja, die Bilanz ist wirklich sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Das sagen auch alle innerhalb der FDP und nicht mal hinter vorgehaltener Hand. Ich bin selbst eigentlich etwas erstaunt, dass dieser Schritt erst jetzt kommt. Ich hatte damit gerechnet, schon im April nach den Kantonalwahlen, bei denen ja die FDP im Kanton die relative Mehrheit verloren hat. Sie hat jetzt nur noch einen Staatsrat, während die Lega ja zwei Staatsräte von fünf hat. Und eine Arbeitsgruppe nach diesen Kantonalwahlen war schon wirklich unerbitterlich im Votum für gegen, muss man sagen, den Kantonalpräsidenten und seine ganze Führungsmannschaft. Man sprach, dass es diese unbedingt ausgewechselt werden müsste. Also die Anzeichen haben sich verdichtet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt nach ihm? Wer sind die Persönlichkeiten, die das Ruder wieder kehren können?
Bleiben wir noch einen Moment beim letzten Abstimmungswochenende, Gerhard Lob. Da tat sich auch einiges in Sachen Gemeindefusion. Welche Entscheide gab es da?
In Ascona lag ja eine wichtige Abstimmung an, besser gesagt in Ascona und drei Nachbargemeinden, nämlich Losone sowie Brissago und Ronco sopra Ascona. Diese Gemeinden waren aufgefordert, darüber abzustimmen, ob sie eine einzige Gemeinde bilden wollten. Und das Votum, das Verdikt, muss man sagen, war sehr klar. Abgesehen von Losone hat sich keine Gemeinde dafür geäußert. In Ascona 80% dagegen, also das war wirklich ein ganz klares Verdikt. Und insofern ist diese Fusion von Ascona erstmal kein Thema mehr. Ganz anders nachher im Luganese und Mendrisio. Lugano konnte sechs Gemeinden davon überzeugen, dazu zu stoßen, wenn man das so sagen will, insbesondere die Gemeinde Catro, wo es einen erbitterten Widerstand in der Bevölkerung zum Teil gab gegen diese Fusion. Und trotzdem hat das Stimmvolk Ja gesagt. Das zeigt doch ein bisschen diese Attraktivität von Lugano und auch die Überzeugung in der Bevölkerung, dass der Spruch "Gemeinsam sind wir stark" dort gelebt wird. Im Übrigen auch in Mendrisio. Mendrisio hat sich am vergangenen Wochenende mit drei Nachbargemeinden, darunter Ligoneto und Besazio und Meride, zusammengeschlossen. Zumindest die Bevölkerung hat Ja gesagt. Nachher obliegt es ja dem Großen Rat, diesen Schritt endgültig zu tun.
Fusionen also im Sotto Ceneri, aber keine im Sopra Ceneri. Ist das ein Zufall?
Ich glaube nicht. Es zeigt sich wirklich in letzter Zeit, dass das Tessin ein bisschen mit zwei Geschwindigkeiten verläuft. Zum einen haben wir ja das Luganese und Mendrisiotto schon wirtschaftlich sind das die starken Regionen. Übrigens kann ich erwähnen, dass im Südteil ja zwei Drittel der Bevölkerung lebt. Der nördliche Teil tut sich extrem schwer und das betrifft auch die Wirtschaft. Es ist gerade das Luganese da ziemlich und gleichzeitig hat es diese Zerstrittenheit. Also das Lucanese macht sich wirklich, bestätigt sich in seinem Ruf, zerstritten zu sein und aber auch vielleicht den Zeitgeist nicht zu erfassen. Der Kanton wiederum, also die Regierung, ist sehr besorgt um diese verschiedenen Geschwindigkeit, aber man weiß natürlich auch nicht, wie man das verändern kann. Wenn die Bevölkerung es nicht will, kann man letztlich niemand dazu zwingen.
Gerhard Lob aus Locarno auf DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.